RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couragiert unterwegs. Ich bin Kirsten Dietrich und es geht um Gartenkunst in dieser Stunde und es geht um das besondere und befreiende Potenzial des Gartens. Denn Gärten waren ja schon immer beides. Einerseits umgrenzte Orte für die Flucht aus dem Alltag und andererseits auch Orte, an denen Lebensnotwendiges ganz direkt erzeugt werden konnte und deswegen auch Freiheit ihren Ort fand. In den Garten begleiten mich zwei Gesprächspartnerinnen. Einmal ist das Editha Weber. Sie ist Historikerin mit einem großen Faible für England und für Frauen und ihre besonderen Gärten. Und das verbindet sie beides in ihrem neuesten Buch über drei englische Gartenkünstlerinnen, über die wir in dieser Stunde unter anderem reden wollen. Frau Weber, welches ist das mutigste Gartenprojekt, dem Sie bei Ihren Reisen begegnet sind?
Ich möchte schon sagen, dass es die Idee ist von Gertrude Jekyll, ein Leben im Garten zu gestalten, so mutig zu sein, dass sie es einfach auch umsetzen konnte, sich als Unternehmerin frei zu machen von so vielen Zwängen, die ja die Menschen damals, so wie heute uns auch, mit existenziellen Fragen einengen. Also der Garten ist Befreiung in vielfacher Hinsicht und das hat mich eigentlich am meisten beeindruckt. Munsett Wood in Surrey gelegen, im England, gar nicht so weit entfernt von London.
Und angelegt im viktorianischen England, in dem es ganz genaue Vorstellungen dazu gab, was sich für Frauen geziemt und was sich eben nicht geziemt. Meine zweite Gesprächspartnerin ist Elisabeth Meyer-Renschhausen. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und forscht zur Ernährung, zur Frauenbewegung und seit über 30 Jahren noch immer wieder zu Gärten und zu deren Potenzial für die Zivilgesellschaft. Auch an Sie, Frau Meyer-Renschhausen, die Frage, welches ist das mutigste, das couragierteste Gartenprojekt, dem Sie begegnet sind?
Das kann ich nicht sagen. Es gibt so viele auf der ganzen Welt. Gerade erzählt mir mein Gast aus Äthiopien wieder von wunderbaren Projekten, wie zwei seiner Geschwister, die Ausbildung hatten, die dann nicht weiterbrachten, Gartenprojekte angefangen haben, vorbildliche, wo sie den Bauern ihrer Umgebung Permakulturgärten beibringen mit gezieltem Wassermanagement. Und dann gibt es überall auf der Welt die Gemeinschaftsgärten. Also es gibt so viele. Da wüsste ich jetzt nicht, mich für eins zu entscheiden.
Der Garten gilt ja, wenn ich es richtig verstehe, als Frauendomäne. Ist er damit auch ein Ort der Frauenbewegung?
Ja, also die jetzigen Gemeinschaftsgärten heute sind ja stark frauendominiert. Also 2/3 der Gemeinschaftsgartenbewegung wird von Frauen getragen. Und die Frauenbewegung, die erste, hat ja nicht so viel drüber gesprochen. Aber es war ja ganz klar, dass es auch, als es um die Gärten ging und als es im Krieg die absolute Notwendigkeit war, dass Gärten gefordert wurden und gefördert wurden. Und dass das ein emanzipatorischer Akt ist, der den Frauen wahnsinnig viel brachte. In Bremen haben ja die Arbeiterfrauen gesagt, hast du Kummer, hast du Sorgen, geh zum Garten, grof dat unner. Also wenn man so Kummer hat und Sorgen, dann soll man in den Garten gehen und das untergraben. Und natürlich bildete sich auch gerade in der Zeit der großen Arbeitslosigkeit eine Frauengemeinschaft ja wieder heraus, die sich geholfen hat über die Arbeitslosigkeit mit ihren Kindern oder mit den Pflegekindern oder was immer sie da hatten.
Frau Weber, Sie beschäftigen sich ja eher mit historischen Gärten und deren Begründerinnen sind fast automatisch auch Teil der Oberschicht gewesen. Waren das trotzdem auch Orte der Frauenbewegung?
Auf jeden Fall, das würde ich schon so sagen. Blickt man in die Geschichte zurück, da arbeiten so viele Frauen, deren Namen wir nicht kennen. Die sind nirgends festgehalten. Die haben jeden Tag dort versucht, ihre Familie über Wasser zu halten, haben gearbeitet, gegraben, gejätet. Aber für die Frauen im viktorianischen Zeitalter, da denke ich, ist der Garten auch ein besonderer Ort, um sich frei zu machen von Konventionen. Und das machen viele Frauen in dieser Zeit. Also im England im späten 19. Jahrhundert, da kristallisiert sich auch um die Idee, einen Garten anzulegen, ein Akt der Befreiung, dass Frauen selbstständig arbeiten und damit ein Einkommen erwirtschaften. Und da wird der Garten ganz gezielt verbunden, gerade mit dieser ersten Gruppe der Frauen, als Suffragetten ja in England bezeichnet, die dort als Gärtnerinnen tätig werden.
Und mit denen ja auch ein Teil der Gartenkünstlerinnen enge Verbindungen haben, die sie in ihrem Buch vorstellen. Das widmen sie drei englischen Gartengestalterinnen, bei denen sich eben neue Wege im Garten verbinden mit neuen gesellschaftlichen Wegen und Freiheiten für Frauen. Und das sicher nicht zufällig um die Wende zum 20. Jahrhundert. Also in der Auseinandersetzung auf der einen Seite mit der Industrialisierung und mit der Moderne und auf der anderen Seite in einer Zeit auch romantischer Rückbesinnung zur Natur. Und diese drei Frauen, alles couragierte Frauen in ihrer Zeit, die würde ich gern in dieser Stunde genauer kennenlernen und deren Vorstellungen zum Garten und zum Gärtnern mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ins Gespräch bringen. Vielleicht fangen wir mal an mit Ihnen, Frau Weber, und mit Ihrer ersten und vielleicht auch der wichtigsten Frau, finde ich, in Ihrem Buch, die Sie vorstellen, nämlich mit Gertrude Jekyll. Das ist die älteste des Trios. Sie war aktiv, vor allem noch im 19. Jahrhundert. Gertrude Jekyll lebte in Surrey, direkt südlich von London, sagten Sie ja schon. Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Name bekannt vorkommt, einer Ihrer Brüder war bekannt mit dem Schriftsteller Robert Louis Stevenson und der borgte sich den Familiennamen für seine Erzählung von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Auf dem Grabstein von Gertrude Jekyll steht Künstlerin, Gärtnerin, Handwerkerin. Wie macht sich das in Ihren Gärten bemerkbar?
Die ist wirklich die interessanteste Persönlichkeit oder zumindest eine der interessantesten Frauen aus dieser Zeit, die in den Garten gegangen ist. Und Sie haben schon gesagt, einer ihrer Brüder. Sie selber wird erzogen in einem Elternhaus, das ist sehr orientiert an Literatur, an Kunst, an Sprache, an den Beziehungen mit anderen Menschen auf einem hohen geistigen Niveau. Und sie hat aber auch die Möglichkeit, in diesem Elternhaus sich bilden zu können. Während die Brüder allerdings zur Schule gehen, bildet sie sich auf eine ganz andere Art und Weise. Sie fährt mit dem Pony und auch mit ihrem kleinen Hund in die Landschaft hinein. Sie schaut sich die Blumen ganz genau an. Sie betrachtet die Bäume, sie hört auf dieses Blätterbewegen im Wind. Und das ist eine erste Schule, die sie nutzen kann. Gleichzeitig wird sie aber natürlich zu Hause auch unterrichtet, wie so junge Mädchen im viktorianischen Zeitalter, wo es sehr üblich war, auch im Zeichnen. Und da bilden sich diese beiden Wege wirklich parallel zueinander aus. Was sie sieht, kann sie zeichnerisch umsetzen. Und dann hat sie auch die Möglichkeit, an die Kunsthochschule zu kommen, nach Kensington. Ganz kurz vorher ist sie eigentlich erst geöffnet worden für Frauen. Und eigentlich ergreift sie all diese Chancen, die ihr diese Zeit bietet. Und dadurch schafft sie sich so viel persönliche Freiheit. Und dadurch schafft sie es auch, im Garten eine Freiheit zu entwickeln, die eben Grenzen sprengt für diese Zeit. Und wenn ich vielleicht nochmal gleich den Bogen dazu bringen darf, Sie haben das vorhin schon angesprochen, das viktorianische Zeitalter mit Frauen, die eingeklemmt sind in ihre Korsetts und natürlich in ganz starke Rahmen, indem sie den Garten selber anlegt, indem sie ein Unternehmen begründet, Gartenpflanzen verkauft, Pläne entwirft, das also für ihre gehobene, reiche Klientel, ist sie aber sich dessen so bewusst, dass Frauen ausgebildet werden können und müssen. Und der Garten bietet dazu ein wirkliches Sprungbrett in die Freiheit hinein.
Gibt es ein wunderbares Zitat, das habe ich in Ihrem Buch gefunden. Ein Garten ist ein wunderbarer Lehrer. Er lehrt Geduld und die Gabe zu warten. Er lehrt Fleiß und Sparsamkeit, aber vor allem lehrt er grenzenloses Vertrauen. Also das finde ich, diese Verbindung von was Größerem, dieser Verbindung mit der Natur, mit der eigenen Gestaltungswillen und gleichzeitig aber auch eben mit dem Verweis auf Sparsamkeit und Fleiß auch das Unternehmerische.
Ja, das passt sehr gut zusammen und ich glaube, das Zitat ist da schon sehr aussagekräftig. Ihre Schwägerin hat mal gesagt, während die Frauen versucht haben, sich zu befreien und vieles in Künsten und Handwerken umgesetzt haben und dafür gekämpft haben, da hat sie ganz still und leise das alles für sich schaffen können. Aber sie hat es eben nicht nur für sich geschaffen. Das ist das Besondere an dieser Persönlichkeit dieser Frau, die zwar Freunde hatte, Freundschaften gepflegt hat, aber doch sehr zurückgezogen gelebt hat. Aber sie ist keine zurückgezogene Frau aus ihrem Zeitalter. Ich denke, das ist nur ein Aspekt ihres Seins. Sie ist eben eine Frau, die durchaus dazu bereit ist, diesen Kampf anzutreten. Sie macht es aber auf ihre Art und Weise. Und das ist im Garten. Also mit Geduld, wenn Sie so wollen, wie in dem Zitat, mit Geduld, mit einem langen Atem. Aber sie hatte Mitstreiter. Nicht nur allein die Menschen, die mit ihr zusammen auf ihrem Grundstück ja gearbeitet haben, gelebt haben, auch Menschen um sie herum. Da gibt es eine ganze Reihe von Namen von Frauen und auch Männern aus dieser Zeit, die unterstützen diese Bewegung. Ich denke, nur in dieser Gemeinschaft konnte man das auch vollbringen und auch wirklich dann schaffen und umsetzen.
Sie hat ja ungefähr 400 Gärten angelegt für eine reiche Klientel. Also das heißt, sie hat ihr Wissen auch weitergegeben.
Ja, sie war sich dessen bewusst. Das sind reiche Leute, die können es sich leisten, diese Gärten eben anlegen zu lassen. Es ist ja so ein Wandel in dem späten 19. Jahrhundert. Also sie sind oft Fabrikbesitzer, Unternehmer, Handelsleute. Und dann suchen sie sich aber Ort in der Region, so rings um London herum oder in weitergelegenen Bereichen. Und dort schauen sie oft nach alten Grundstücken, auch nach früheren Cottages. Die hat man lange gemieden. Das waren ja Orte für ganz einfache Menschen, die arbeiten mussten, die in einfachen Verhältnissen gelebt haben. Und jetzt wird das auf einmal prominent, sich dort vor der Kulisse eines Landadels oder auch einer ländlichen Schönheit der Natur zu spiegeln. Das sind widersprüchliche Dinge, denn gleichzeitig entziehen sie ja den Handwerkern, den Menschen, die auf dem Lande gelebt haben, durch vieles Arbeiten in der Industrialisierung, in der Fabrik, Manufaktur, also alles, was dort entstanden war, auch die Lebensgrundlage. Also das ist ein sehr großer Widerspruch. Aber indem sie gleichzeitig auch schreibt, zum einen Bücher und an die 1000 Artikel, ist es ein Wissen, das sie weitergibt, das sie auch vervielfachen kann. Und eine Episode hat mich sehr berührt. Da schreibt ein junger Mann, ein Lehrling, an sie und bittet sie, also er schreibt es ursprünglich in einer Zeitschrift, sucht er jemanden, der ihm helfen kann, seinen kleinen Balkonkasten zu bepflanzen. Und sie macht das. Sie ist sich dazu nicht zu prominent oder zu, dass sie sich nur auf große Gärten ausrichtet. Nein, sie schreibt dem jungen Mann, gibt ihm hilfreiche Tipps und Empfehlungen, welche Pflanzen dort hineinpassen. Diese Frau hat ein ganz starkes Gespür für diese sozialen Brechungen der Zeit. Und das ist eben der andere Aspekt. Sie beginnt das Leben zu erforschen, so wie es einmal war. Und auch darüber schreibt sie, also das frühere Landleben.
Frau Meyer-Rentschhausen, diese Gärten des viktorianischen Zeitalters, sind das eskapistische Projekte oder sind die fest in dieser Zeit integriert? Wie würden Sie das beurteilen als Soziologin?
Also ich würde zwei Sachen sagen wollen. Erstens, diese Art-and-Craft-Bewegung, die ist ja nicht nur englisch und amerikanisch. Die gibt es ja bei uns in kleinerer Form auch. Also wir haben zum Schluss die Dürerhäuser gehabt, die sind in manchen Städten noch vorhanden und sind eigentlich erst in den 60er, 70er, 80er Jahren verschwunden. Und die waren explizit Vermittlungs-, also wo Handwerker verkaufen konnten. Und zwar solche Handwerker, die wieder Handwerk mit Kunst verbanden. Und wir kennen ganz berühmte Leute, Künstler wie Heinrich Vogeler. Die haben ihr Geld damit verdient, mit Kunsthandwerk, würden wir sagen. Ja, also Heinrich Vogeler hat mit seinem Bruder zusammen Stühle gemacht. Das ist eine Zeit lang auch sehr gut gegangen, bevor er ausgewandert ist, um 1910, 20, ne? Hat er so ganz einfache Holzstühle gemacht. Also das ist ja auch das Handwerk zurückzuholen als eben eine Kunst und sozusagen diese Spaltung von Handwerk und Kunst durch die Industrialisierung wieder ein bisschen zurückzudrehen und mindestens für eine kleine Gruppe zurückzuholen und damit auch Beschäftigungsmöglichkeiten. Und mit dieser Art- und Kraftbewegung sehen wir auch, wie breit die Gartenbewegung ist. Gärten, muss man wohl sagen, gab es immer. Also einfach diese Idee, dass es Städte zum Beispiel gibt ohne Gärten oder eine menschliche Kultur ohne Gärten, ist wahrscheinlich einfach Unfug. Da hat man einfach nur lange Zeit nicht drüber nachgedacht und nicht drüber geredet. Wie jetzt auch in dem Zeitraum, den Frau Editha Weber betrachtet, die Gemüsegärten ja nicht explizit thematisiert werden, aber sie sind ja doch da, ja. Also wenn Krieg ist, dann gärtnern die alle sofort wieder gemüsemäßig und das heißt, die sind, glaube ich, in gesellschaftlichen Wellen da, wobei diese Art- und Kraftbewegung ist bestimmt ein Vorläufer von dem, was nachher als Gartenstadtbewegung und Gartenvorortsiedlungen für Arbeiterbewegung entsteht und die Kleingärten. Und da gehört die Frau Jeckel, die Gertrud Jeckel, natürlich an die absolute Speerspitze. Und es stimmt, ne, sie ist Gärtnerin und sozial engagiert mit.
Welche Rolle spielen denn dann genau diese Gärten, die ja, wie eben die Gärten, die Gertrud Jeckel entworfen hat, wo sie mit Blumen quasi gemalt hat und Farbpaletten in die Landschaft gezeichnet hat? Welche Rolle spielen diese Gärten, die wirklich rein der Erbauung und der Zerstreuung, der Sammlung des Geistes dienen?
Ja, ich meine, sie ist ja auch eine Modernisiererin, ne? Wie ich Editha Webers Buch entnommen hat. Sie hat ja ähnlich wie nachher hier unser Karl Förster, der Staudengärtner, hat sie aufgehört mit diesen Rabatten, die man pflanzt und dann wieder rausreißt in der Mitte des Jahres und neu pflanzt, sondern sie hat versucht, umzustellen auf mehr natürliche Pflanzen und auf Stauden, die dann aushalten, aber natürlich gleichzeitig mit schönen Farben. Und da hat sie einfach bestimmt mehr gemacht wie die meisten. Und insofern ist sie eingebettet, aber dass sie es jetzt thematisiert und dass sie sagt, wir als Frauen, wenn wir die Primeln selber vermehren, können wir auch Geld damit verdienen. Und das machen wir jetzt auch. Das ist das Neue und das Außergewöhnliche an der Frau Gertrud Jeckel.
Frau Weber, der Garten von Gertrud Jeckel, der eben nicht das Exotische nimmt, sondern die heimischen, selbstgezogenen, an diesen Ort gehörenden Pflanzen, steckt da auch ein Biogedanke dahinter, also ein Umweltgedanke zu sagen, wir bringen da jetzt keine Neophyten, keine zugewanderten Pflanzen mit rein, sondern wir erhalten das Ökosystem, in dem wir leben?
Ja, also ihre Basis ist ja William Robinson, ein Gartenmann, der so prägend ist. Also Sie haben das gerade schon formuliert, es ist eine neue Bewegung, die sich dafür einsetzt, eben nicht die Blumen, wenn sie schön blühen, sich daran zu erfreuen und dann sie rauszureißen. Dann kommen sie auf den Kompost und das muss eben alles passieren, nur um das Auge zu befriedigen, um eben auch Prestige zu erhalten. Sie ist eben dafür, mit der Natur zu leben. Der William Robinson, der ist ein bisschen älter, ist auch ein Mentor, ein Lehrer für sie, der eine der berühmtesten Gartenzeitschriften begründet und da ist sie später auch Herausgeberin und sie schreibt dort sehr viele Beiträge und das liegt ihr so am Herzen, mit der Natur leben. Und es ist wirklich so, dass sie gar nicht durch ihren Garten gegangen ist, diesen schönen Bereich mit der Haselnussallee zum Beispiel oder diese schönen Rabatten, sondern wirklich eben auch in diesen Nutzgarten gegangen ist und im Nutzgarten vorgezogen hat. Und wie wir gerade eben schon gesprochen haben, ja, das ist immer die Basis für Leben, für Essen, für Trinken, für Erhaltung der menschlichen Natur. Und das liegt ihr so sehr am Herzen, das will sie weitergeben. Und das ist eben eingebettet in diese schönen Künste. Sie betrachtet das Gärtnern als schöne Künste, die Farbintensität, die Farben als solches, aber es ist immer auch der Aspekt des Leben können davon, sich frei machen von Konventionen und auch frei dann gärtnern können.
Wir sind Gäste auf dieser Erde und natürlich auch in ihren Gärten. Daran erinnert René Aubry mit Invité sur la Terre. Couragiert unterwegs. Wir sprechen heute über mutige Frauen und ihre Gartenprojekte. Und das tue ich mit Editha Weber, die sich vor allen Dingen für historische Gärten interessiert, und mit Elisabeth Meyer-Renschhausen, die als Sozialwissenschaftlerin zu Garten, Gartenaktivismus und Frauenbewegung forscht. Frau Weber, Sie haben noch eine zweite Gartenkünstlerin in Ihrem Buch vorgestellt. Die ist auch mit den Künsten verbunden, allerdings mit der Literatur, nicht so sehr mit der bildnerischen Kunst. Und die ist hierzulande wahrscheinlich die bekannteste von den dreien, wenn auch nicht unbedingt fürs Gärtnern, nämlich Rita Sackville-Wellhausen. West, Schriftstellerin, Dichterin, hetero- und homosexuell liebend und begeisterte Gärtnerin. Also noch heute besuchen, habe ich gelesen, 160.000 Menschen im Jahr den Garten, den sie mit ihrem Mann rund um Sissinghurst Castle im südenglischen Kent angelegt hatte. Was ist das für ein Garten? Ist der vergleichbar mit dem, was Gertrude Jekyll gemacht hat, oder ist das eine Weiterentwicklung?
Ich würde sagen, er ist eine Weiterentwicklung, aber eine ganz spezielle. Natürlich hat Rita Sackboy-West ein ganz anderes Fundament, von dem sie ihr Leben starten kann. Sie kommt aus hocharistokratischen Familie und sie hat ganz andere Möglichkeiten in finanzieller Form, in der Form auch der Vernetzung. Aber ich denke, ohne Gertrude Jekyll ist auch dieser Garten von Sissinghurst nicht zu denken. Also sie besucht ja diese große Gartenlady, ist ein bisschen enttäuscht im Jahr 1917. Sie ist eben eine junge Frau, Rita Sackboy-West. Sie ist eine junge Ehefrau, die möchte sich jetzt mit dem Gärtnern beschäftigen, zunächst so als gesellschaftliche Beschäftigung. Und dann wundert sie sich, warum der Garten bei Gertrude Jekyll gar nicht so gut aussieht. Die Dame war auch sehr mürrisch, aber man muss das verstehen. Wir sind mitten im Ersten Weltkrieg, also Sie sehen, da sind auch diese Spannung zwischen diesen beiden Frauen, einer der älteren Generation und der Rita Sackboy-West als junger Schriftstellerin, junger Mutter, die ganz andere Vorstellung von Gärtnern hat. Und dann entdeckt sie das. Farbigkeiten, die alten Blumen, die ja Gertrude Jekyll auch so geliebt hat, zum Beispiel aber auch die alten Rosen. Und es wird dann ein Garten, der zum einen sehr konventionell diese Idee, sich vor der Kulisse alter Macht zu inszenieren, aufgreift, aber nicht nur indem jetzt Gartenzimmer oder Gartenräume in Sissinghurst entstehen, sondern die sind wirklich Orte des Lebens.
Das heißt, die Familie hat wirklich im Garten gelebt?
Ja, sie haben wirklich im Garten gelebt. Es gibt verschiedene Häuser, in denen die Wohnbereiche, Schlafbereiche, im Turm in Sissinghurst, das ist ja der Arbeitsbereich gewesen für Rita Sackboy-West, sie eben jeweils im Tag oder im Nacht sich aufgehalten haben, aber sie mussten immer den Garten durchqueren.
Und dann, das heißt, es gibt dann, man kann einen Garten so anlegen, dass der eine Teil ein Wohnzimmer quasi ist, der andere Teil zum Essen genommen ist, der andere Teil zur Erbauung oder so. Ist die ganze Familie dann durch die Gärten gezogen?
Ja, ja, wirklich. So ist das. Es ist wirklich so ungewöhnlich. Und auch wenn man jetzt dorthin reist und das sehen kann, ich denke schon, dass wir als Besucher dort unheimlich erstaunt darüber sind, denn es hört sich immer sehr schön an. Man lebt im Garten. Gerade der Bereich um das Bauernhaus, das Cottage, das war so der Garten für den Sonnenuntergang. Sie hat also damit auch die Farbigkeit der Pflanzen ausgewählt, so einen orange-gelblichen Schimmer. Da saßen sie dann und haben ihm zugeschaut, wie die Sonne untergeht. Und dann spiegelt sich das eben auf eine gewisse Art in den Pflanzen. Aber wenn es dann regnet oder wenn Schnee fällt, wenn es matschig und kalt und windig ist, muss man trotzdem durch den Garten. Also Natur heißt ja auch, es ist nicht immer schön, es scheint nicht immer die Sonne. Es ist eine Herausforderung.
Rita Sackboy-West hat an den Gärten ja auch vor allen Dingen die Üppigkeit geschätzt. Das finde ich ein ganz schöner Ausdruck.
Meine Vorliebe für Üppigkeit im Garten gehört untrennbar zu meiner Gartenphilosophie. Ich liebe Großzügigkeit, wo immer ich ihr begegne, ob in Gärten oder sonst wo. Ich verabscheue alles Knausrige und Schäbige.
Das klingt natürlich nach der Hochadligen, die sie war, aber andererseits sagt sie eben auch der kleine Garten kann in seiner Begrenzung verschwenderisch wirken. Wie geht das zusammen, der große und der kleine Garten, der üppige und der allein vom Raum her nicht so üppige Garten?
Also das ist, denke ich mal, auch eine Herangehensweise, die sie sich aneignen musste. Sie ist ja aus einem hocharistokratischen Haus kommend, hat eine ganz andere finanzielle Grundlage für jegliches, was sie im Leben eben unternommen hat. Aber sie hat kennengelernt, dass sie ja auch anfing in Longbarn, das ist ein paar Kilometer von Knowle, ihrem Herkunftsort gelegen, ein Gartenareal, das sie als erstes mit ihrem Mann begonnen hat, eben auch gärtnerisch zu nutzen, anzulegen. Und er ist relativ klein, also im Vergleich zu dem, was man in Sissinghurst sieht. Und das ist ja das Besondere, gerade in Sissinghurst, und das haben sie eigentlich in Longbarn schon versucht, sind es diese kleinen Räume, Zimmer, wenn sie so wollen, so nennt sie sie ja auch, Gartenzimmer, in denen ein kleiner abgeschlossener Bereich ein Gartenareal ist. Also das Kleine ist in einem größeren Rahmen und vielleicht so ein bisschen so wie Schachteln ineinander. Und im gesamten Rahmen ergibt sich daraus dieser schöne große Garten. Aber die Intimität ist durchaus vorhanden in kleinen Räumen. Beide genießen ja diese Räume auch als Rückzugsort vor der Welt. Sie nennen sie auch selber Fluchten.
Also Rita Sackboy-West und ihr Mann Harold Nicholson.
Ja, und ihr Mann, er sagt dann einmal, also sie haben eine, also kleine Fluchten, jeder Gartenraum ist eine kleine Flucht und das Ganze ist dann eine große Flucht vor diesen Brüchen, den auch Veränderungen in der Gesellschaft, die sie sehr kritisch wahrnehmen.
also nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen, und als das gesamte herkömmliche, klassenbezogene englische Gesellschaftssystem einfach grundlegend umgeändert wurde. Welche Rolle spielt dieser Gedanke des Gartens als ein Hortus conclusus, als ein abgeschlossener Ort, Frau Meyer-Renschhausen? Spiegelt sich das in solchen Gedanken, dass man im Garten Zimmer hat, in denen man lebt?
Also der Garten, das ist ja der Name schon, dass der Garten ein umzäunter, eingeschlossener Ort ist. Und zwar, also in irgendeiner Form muss er ja immer geschützt werden gegen Rehfraß. Ja. Diese Idee der offenen Gärten, ganz uneingefasst, das sind ja eher die parkartigen Gärten des Adels, also die englischen Landschaftsgärten, wo es dann nicht drauf ankommt, ob da die Kohlpflanze oder auch eine einzelne Blume, Tulpe oder so überlebt. Und das haben wir in Nordamerika beispielsweise, die uneingezäunten Gärten. Aber das Wort Gart in allen Sprachen, auch im Ungarischen Kertész oder so, das heißt eigentlich, oder französischer Dain, das heißt immer Einfassung. Und das ist jetzt ein bisschen egal, ob ich wie in Sissinghurst eine Mauer habe oder ob ich einen Flechtzaun habe oder ob ich einen kleinen Wall habe. Das ist immer diese Einzäunung, das Schützen des Gartens, und zwar weil da eben so viel Arbeit drin steckt, weil der Garten ja etwas ist, wo der Mensch die Natur zubringt, noch mehr hervorzubringen, als die Natur von sich aus hervorbringen würde, an einem kleinen Ort. Insofern gehört eigentlich Üppigkeit auch zum Garten dazu, würde ich jetzt so ein bisschen die Vita Sackville-West sozusagen ja antworten. Ja. Das ist eigentlich der Witz, dass man im Garten diese Üppigkeit hervorbringt. Aber deswegen zäune ich ihn ein, damit die Rehe nachts nicht kommen oder irgendwelche unbedarften Kinder oder irgendwelche Hunde dazu wildes Spiel drin spielen. Deswegen wird er geschützt und ist eigentlich der Garten des Mittelalters, der dann sozusagen als Conclusio ist. Das ist einfach die nochmal eine Steigerung dieser Vorstellung. Das ist historisch ja auch richtig. Wir wissen, dass das Wort Paradies aus dem Persischen kommt und dass das sozusagen ein eingefasster Baumgarten ist. Und eine von den drei Autoren war ja auch da.
Und das war Vita Sackville-West.
Ja, genau. Das ist sozusagen das gezielt angelegte, um mehr hervorzubringen. Das ist ja der Garten. Und deswegen sind die Gärten auch so interessant und sind die Parks, zum Beispiel unser Park auf dem Gleisdreieck, der Park ist eigentlich zum Spazieren geht fast noch zu langweilig. Deswegen drängeln die Spaziergänger sich in der dazugefügten Kleingartenanlage oder freuen sich über den Gemeinschaftsgarten am anderen Ende, weil der einfach optisch mehr los ist. Da sind mehr Blumen, da sind mehr Vögel. Es ist sozusagen, die Gefülle gehört zum Garten eigentlich dazu.
Das ist ein gutes Sprungbrett, um über Stadtgärtnerei zu reden, Frau Meyer-Renschhausen. Denn das ist ja so ein Projekt, das Ihnen am Herz liegt, dieses Urban Gardening, dieses in der Stadt sich Plätze zu suchen, gerne auch welche, die nicht besonders schön sind, die eben brach liegen, auf denen sonst keiner was vorhat, und daraus einen Garten zu machen. Wann ist Ihnen dieses Konzept oder diese Tätigkeit, dieses Tun aufgefallen?
An der Humboldt-Uni haben wir eine Konferenz gemacht, Kleinstlandwirtschaft und Gärten in Stadt und Land, und wollten eigentlich so den Uckermärkern, nach den Arbeitslosen nach der Wende zeigen, Mensch, gärtnert weiter mit eurer individuellen Hauswirtschaftstradition, ihr seid in bester Tradition, guckt nach Afrika. Und dann wurden wir nach New York eingeladen zu den Gemeinschaftsgärten in den USA. Die hatten seit 1973 ein Revival und seit den 90er Jahren erneut. Und diese Gemeinschaftsgartenbewegung in den USA hatte am Ende der 90er Jahre, mussten sie sich schon gegen den neuen Bürgermeister von New York total verteidigen. Der sagte, also man sei jetzt außerhalb des Zeitalters des Kommunismus und die würden jetzt alle den Bauinvestoren geopfert werden müssen. Und da gab es dann einen Riesenprotest, und durch großzügige Spenden wurden die Hälfte dieser Gärten auch komplett gerettet. Und jetzt ist es undenkbar in New York, dass man diese Gärten alle noch aufgibt. Ja. Aber sie sind natürlich abhängig von Bürgerengagement, die sich dafür sorgen. Und das unterschätzt die Stadt oder unterschätzen die Verwaltung der Kommunen absolut noch, wie viel Arbeit das ist. Bei uns sind die Gemeinschaftsgärten dann ungefähr seit 2003, 2004 in Berlin angekommen. Einige wenige für Flüchtlinge in Göttingen etwas früher. Aber es ist wahnsinnig viel Arbeit. Und es ist die Frage, ob das rein ehrenamtlich zu machen ist. Über längere Zeiträume kaum, dann müsste es halb privatisiert, sozusagen in Anführungsstrichen. Auch die Kleingärten sind keine privatisierten Gärten, die sind immer offen für Spaziergänger. Aber dann müsste man da neue Möglichkeiten finden. Aber sie beleben ja die Orte. Also der Gemeinschaftsgarten Allmende-Kontor auf dem Tempelhofer Feld, der ist sowas von beliebt, der erstickt fast, also er wird fast zugrunde getrampelt, weil er so beliebt ist. Das sind einfach zu viele Besucher sozusagen, die entzückt sind, dass mitten in der Stadt so eine Vielfalt auf diesem großen Feld, was ja auch sonst ein bisschen langweilig ist, da entstanden ist. Und diese Orte sind Lehr- und Lernorte. Die Leute inspirieren sich gegenseitig, wie giftfreies Gärtnern möglich ist, ohne Blaukorn und Schnetterteng und ohne viel Geld, sondern wie man sich selber helfen kann, also Orte der Biodiversität. Oder wie hat der Engländer Dave Goulson geschrieben, Wildlife Gardening zugunsten des Klimaerhalts treiben kann und auch gesundes Essen in kleinem Umfang wieder ziehen kann.
Ist das nicht aber auch ein Widerspruch eigentlich dazu, dass die Stadt einerseits ja allen Bewohnern und Bewohnerinnen offen steht und dann eben, wie Sie es gerade schon sagten, der Garten nur funktioniert, wenn man eben auch einen Zaun, eine Mauer oder irgendeine Umgrenzung drum macht, also dass man dann da wieder Gemeineigentum doch irgendwie auch abschließt von...
Das sagen immer die Stadtverwaltung, aber da werde ich irgendwie ganz sauer, weil sie das ist wirklich unzutreffend. Erstens, die Kleingärten sind laut Gesetz und Verfassung immer offen tagsüber. Die dürfen erst nachts zugemacht werden. Ja? Wenn ein Kleingarten sich nicht dran hält, bitte sehen Sie, auf Bezirksebene wäre das in Berlin oder auf anderer Ebene, bei der Kommunalverwaltung sorgen Sie dafür, dass der Spaziergänger offen gehalten wird. Und ich finde es auch unsäglich, dass die Gartenstädte dazu ihre Arbeitswege zurzeit zugemacht wurden. Die Gartenstädte sind auch fast alle öffentlich gefördert worden und die sollen bitte ihre sogenannten Werkswege auch den Spaziergängern offen halten. Es gibt eben zu viele Großstadtbewohner, die keinen Garten haben, die müssen durchspazieren können. Und die Gemeinschaftsgärten haben ja vielfach gar keine Zäune. Im Tempelhofer Feld ist das Vorgabe. Oder sie müssen offen stehen. Auch der Gemeinschaftsgarten Rosendorf, da kann man im Prinzip jeder reingehen. Ja. Die sind offen. Die müssen nun natürlich geschützt werden. Wir haben nun halt durch verschiedene Paradoxien der Entwicklung haben wir halt auch Jugendliche, die viel kaputt machen. Und man muss sie halt schützen. Sonst geben ja auch die Gärtner auf. Vor allen Dingen, wenn die ehrenamtlich über Jahrzehnte da arbeiten. So einen Gemeinschaftsgarten zu schaffen, das dauert ja in den ersten Jahren mindestens 2 volle Arbeitstage, die Leute irgendwo sozusagen, in der sie kein Geld verdienen können. Und das muss gewürdigt werden. Und das müssen sie geschont werden. Aber dass sie offen sein müssen fürs Publikum, das finde ich auch richtig in der Stadt, ganz klar.
Ist es leichter, diesen Respekt vor den Gärten und vor der Leistung, vor der ganz nackten Arbeitsleistung derer, die da gärtnern, zu schaffen, wenn man es mit dem historischen Garten zu tun hat, Frau Weber?
Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also die Arbeit ist so grundsätzlich, der Garten, der existiert nicht so einfach, wie man sich das eben wünschen möchte. Die Pflanzen gehen, wo sie möchten, suchen sich oft auch ihre Plätze. Und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, natürlich, wenn Kriegszeiten sind, wenn die Menschen Hunger haben, da etwa zum Beispiel Rita Sackville-West, sie hat sich dann gemeldet als Krankenwagenfahrerin. Es wurde Gemüse gezogen in den Beeten, dort wo der Obstbereich ist, also die Obstwiese, hat man Heu gemacht. Natürlich ist der Garten dann unmittelbar wieder zum Leben, zum Essenserhalt. Und das kann man eben immer nur erreichen, indem man arbeitet und zusammenarbeitet. Ein Garten, so schön er auch ist, der schafft aber in erster Linie nicht unbedingt nur eine Gemeinschaft von Pflanzen, sondern auch von Menschen. Man arbeitet zusammen, man braucht einander.
Der Garten ist natürlich aber auch ein Wirtschaftsfaktor. Also Gertrude Jekyll hatte allein 4 Gärtner die ganze Zeit angestellt, die Zeit ihres Lebens.
Ja. Ich fand es am interessantesten, als ich mich mit ihr beschäftigt habe und auch einige Bücher zu ihr gefunden habe, dass manchen Büchern wirklich nur dieser besondere Teil mit den Rabatten, also diese schönen Farbsymphonien, die sie entwickelt, die auch so hervorragend durch ihre verschiedenen Blattstrukturen gekennzeichnet sind, wahrgenommen wurde, manchmal auch nur ein Plan dazu existierte. Aber der Arbeitsgarten, der so viel Arbeit brauchte, der ist dann manchmal gar nicht drin abgebildet, auch in den Plänen nicht. Und der hat aber Leben und Brot gegeben für sie und für ihre Angestellten. Und dafür hat sie gesorgt. Sie wollte unbedingt, dass die natürlich auch Arbeit haben, insbesondere eben auch in der Zeit des Ersten Weltkriegs.
Gerade bei den Gärten, aus denen man Nutzen zieht, muss ich noch gerade etwas ansprechen, in Bezug auf Sissinghurst und Rita Sackville-West. Da Sissinghorst ist ja berühmt zum Beispiel für seinen weißen Garten, also wo es nur weiße Blühpflanzen gibt und so. Aber, das habe ich dann mit ein bisschen Befremden auch gelesen, auch der Rasen ist zentral. Also der schöne, sattgrüne Rasen, den beschreiben sie, wie er da wie ein Teppich da liegt und den Hintergrund bildet, wo ich dann denke, ja, grüner Rasen, kommt da nicht dann auch der Gedanke, im Garten zu zeichnen, eben mit sowas wie Rasen auch an seine Grenzen, weil dann ja Räume geschaffen werden, die biologisch total tot sind?
Naja, das ist dieses Konzept von einer gewissen Form von Schönheit. Also die Idee mit dem Rasen, diese blauen Wasserflächen, der blaue Himmel, das sind ja schon eine Idee, die ja gerade bei Capability Brown, also dem großen englischen Landschaftsgestalter, im 18. Jahrhundert eine große Rolle spielt. Und das bildet natürlich eine Vorstellung von Schönheit. Und wir wissen alle, die Engländer lieben ihren Rasen. Das ist natürlich auf gewisse Art ein Klischee, ein Stereotyp. Aber der Rasen wird für sie auch genutzt als Kontrastfläche. Also das ist natürlich die Vorstellung von Schönheit. Aber ich muss das vielleicht ein bisschen revidieren. Der Rasen zum einen, gerade wenn man in Sissinghurst durch den Torbogen geht, auf den Turm zu, da spielt er eine wichtige Rolle, gibt dann eben aber auch diesen Ruhebereich, um diese purpurfarbenen Rabatten eben auch wirken zu lassen. Während aber der größte Teil des Gartens in Sissinghurst Baumwiese ist. Also eine Obstbaumwiese mit unheimlich vielen Pflanzen. Und gerade die Frühjahrspflanzen, die dort zwischen den Obstbäumen eben wachsen, haben dann einen Ort, da können sie das ganze Jahr dann sich aufhalten. Das heißt, sie verschwinden ja, sie sammeln wieder Kraft für die Blüte im Frühjahr. Also das ist natürlich ganz stark auch geprägt von einer ästhetischen Idee.
Das heißt, man kann da verzeihen, wenn es auch Ecken gibt, wo mal der Rasen im Vordergrund steht.
Ja, aber wie gesagt, der Rasen, glaube ich, steht nur im Vordergrund als ein Teil des Bildes. Ich glaube, so ist er gesehen, so ist er im Englischen auch ganz stark, wird er wahrgenommen.
Die Ehrenrettung des englischen Rasens, sehr schön.
Heute, also ich finde leider viel zu viel Rasen. Aber
Rasen und Schotter.
Ja, genau, um Gottes Willen, Schotter.
Weil beim Gärtnern auch die Pausen wichtig sind. Hier ist Musik Sometimes Love mit Joy Dinalani.
Don't be too swift to love. Stay focused on yourself a while. This is what they used to say. But in times when it gets rough and you face so many trials, seems nothing's there to light the way. Sometimes love can feel just like the misty rain, flooding rivers that rage and can't be tamed. Must be love, and it's growing stronger every day. Falling softly, yeah, yeah, yeah. Everything must take its course, holding on and letting go. Do we decide, or is it fate?
Sie hören Couragiert unterwegs und es geht heute um Gartenkünstlerinnen und um die Rolle, die die Gärten für sie und für ihr frauenbewegtes Sein bedeutet haben. Und darüber spreche ich mit Editha Weber. Sie ist Historikerin und bereist vor allen Dingen englische Gärten. Und ich spreche mit Elisabeth Meyer-Rentschhausen. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und forscht zum Beispiel zum städtischen Gärtnern, zu Stadtgärten, zum Urban Gardening. Sie haben noch eine dritte Gärtnerin in Ihrer Liste der Gartenkünstlerinnen, Frau Weber. Das ist Constance Spry. Und die hat ja nun sehr deutlich einen anderen Schwerpunkt als die beiden anderen, weil sie eben aus einfachen Verhältnissen kommt und nicht schon diesen adligen oder zumindest landadligen Hintergrund hat. Das heißt, den Garten musste sie sich wirklich erarbeiten.
Ja, diese Frau war mir ein Anliegen, sie mit in dieses Buch hineinzunehmen und gerade diese drei zusammen in einem Buch mal zu porträtieren, um die Unterschiede zu zeigen. Denn Constance Spry, eine Frau aus ganz einfachen Verhältnissen, sie nutzt alle Chancen, die sie in der Zeit, in die sie hineingeboren ist, bekommen kann. Und sie fußt gleichzeitig auf dem, was zum Beispiel Gertrude Jekyll und Frauen wie sie im viktorianischen Zeitalter erkämpfen konnten. Das wird für sie etwas, das sie nutzt, das sie umsetzt, aus dem Bücherwissen heraus in ihr Leben, in ihr praktisches Arbeiten. Und auch als sie später sehr prominent ist, also sie ist ja eine Dame, die man dann bucht, um sich eine prominente Hochzeit arrangieren zu lassen.
Oder die Krönung, wenn man eine Königin ist. Also
wenn man eine Königin ist.
Constance Spry hat den Blumenschmuck zur Krönung von Elisabeth II. Arrangiert.
Ja, das ist eben das Besondere, dass sie als so eine Prominente, eine Celebrity angesehen wird, Aber diese Frau, die kannte Hunger, Not, Elend. Sie hat lange gearbeitet in der Gesundheitserziehung in Irland. Sie ist auch ausgebildet worden als eine Ernährungsberaterin. Und sie hat eine ganze Zeit lang im East End in London gearbeitet, in einer Schule. Das war dann in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als man versucht hat, jungen Leuten, junge Fabrikarbeiter und Männer und Frauen, ihnen Bildung zu ermöglichen. Und zu dieser Bildung, da gehörten nicht nur technische oder handwerkliche Aspekte, sondern auch Schönheit, Kunst. Und da hat mich etwas berührt. Sie schreibt dort, eines Tages hat ein Mädchen, eine junge Frau, etwas gestohlen, ein bisschen Geld gestohlen und hat sich Papierblumen gekauft. Da war sie ganz erschrocken. Und man hat das Mädchen dann gefragt, warum hast du das gemacht? Und dann sagt sie, ich wollte nur etwas Schönes für mich haben. Diese Frau hat so viel kennenlernen können, diese ganzen sozialen Verwerfungen. Und sie ist nicht so ein Celebrity, der von dem, was auf dieser Welt passiert und in ihrem Lebensrahmen passiert ist, keine Kenntnis genommen hat. Ganz im Gegenteil. Sie hat das selber mal genannt, die Freimaurerei der Blumen. Blumen verbinden, Blumen geben Schönheit und damit auch Selbstbewusstsein.
Sie hat in der U-Bahn Blumen verschenkt.
Ja, sie hat ja immer ein bisschen außerhalb von London gelebt, in verschiedenen Orten. Weil sie immer wieder umgezogen ist, gibt es leider auch keinen Garten, wo man sich mal anschauen könnte, wie sie das praktiziert hat. Da hat sie immer Blumen mitgenommen in die Schule. Und schon während sie gefahren ist, hat sie so langsam die eine oder die andere Blume verschenkt. Und ja, da sind die Menschen dann, sie haben gelächelt. Und das muss sie so auch persönlich ergriffen haben. Sie sagt eben, wir sind auch ins Gespräch gekommen. Diese traurigen, verhärmten Gesichter, die den Krieg hinter sich hatten, die haben plötzlich einen anderen Blick in die Welt. Und das durch Blumen.
Das durch Blumen. Ihr Motto ihrer Flower School, die sie gegründet hat, um anderen jungen Frauen das Gärtnern nahezubringen, ist ja auch:
Tun Sie, was Ihnen gefällt. Folgen Sie Ihrem eigenen Stern. Seien Sie originell, wenn Sie es sein wollen, und nicht, wenn Sie es nicht sein wollen. Seien Sie natürlich und fröhlich und unbeschwert und hübsch und einfach und überbordend und allgemein und barock und kahl und streng und stilisiert und wild und gewagt und konservativ. Und lernen und lernen und lernen Sie. Öffnen Sie Ihren Geist für jede Form der Schönheit.
Also Blumengärten können alles sein, entnehme ich dem. Also das ist die eigene Möglichkeit, wie man diese Freiheit des Gartens ausdrückt und welche Form man ihr gibt.
Ja, es ist Freiheit. Eigentlich sind Blumen und Garten etwas Schönes, das allen offen stehen soll. Es sollen nicht alleine nur diejenigen, die reich sind, großüppige Gärten haben, die sich Bouquets leisten können, die duften. Es sollen alle Menschen etwas davon haben. Also das ist ein Gedanke, der prägt ihr ganzes Leben. Nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg ist sie immer wieder engagiert. Sie hat eben auch verschiedene Bücher. Das eine, da schreibt sie eben auch, wie man mit wenig auch etwas gestalten kann. Das ist interessant. Wenn wir heute in Blumengeschäfte gehen oder wenn wir uns Dekoration anschauen, achten Sie mal drauf, wie oft hat man so einen alten Eimer, eine alte Kanne und da werden Blumen und Gräser zusammen arrangiert. Das geht eigentlich zurück auf eine ganz neue Dekorationsidee von Constance Spry. Also das, was man hat, möge man doch nehmen. Und auch in diesen herrschaftlichen Räumlichkeiten, wo sie sich oft aufgehalten hat, also wenn sie für Herrschaften was arrangiert hat, dann hat sie gesagt, wo sind ihre Vasen? Hat sie sich die angeschaut? Die haben ihr oft überhaupt nicht gefallen, die waren so konventionell. Dann kann ich die in die Küche gehen, sie geht in die Küche und schaut, was sie dort finden kann. Saucieren zum Beispiel oder auch Marmeladengläser und daran dekoriert sie. Und daran schafft sie eine neue Vorstellung für die damalige Zeit mit ganz strengen Regeln. Stellen Sie sich vor, man hatte eine Vase und da sind bunte Blumen, da verschiedene Blumen drin. Oh Gott, dann hätte man sich nicht leisten können, ein Gewächshaus zu haben mit genügend Blumen, die man eben schneiden kann, alle zur gleichen Zeit, beziehungsweise man hätte nicht das Geld gehabt, um sich ein großes Blumenbouquet zu kaufen. Also das ist für uns heute, glaube ich, nicht mehr so, dass wir das so wahrnehmen, aber damals ist es ein Teil auch der finanziellen Aspekte von Besitz. Und das durchbricht sie. Also damals ist das unheimlich ungewöhnlich.
Ich finde das sehr gut, dass diese Frau Spey, damit Constance Spey mit in das Buch mit reingekommen ist, weil die hat ja auch, was man vielleicht noch mal mehr so betonen könnte, die lernt ja im Rahmen der Frauenbewegung. Also diese überall, wo sie da beschäftigt ist im Krieg, natürlich fast kein Geld kriegt, weil Frauen und Sozialarbeiterinnen kriegen kein Geld, übrigens bis heute und auch vor allen Dingen in den Krankenhäusern. Die kriegen halt sehr wenig Geld. Da lernt die aber von der damaligen Frauenbewegung. Die damalige Frauenbewegung hat weltweit im Ersten Weltkrieg sich engagiert für das Soziale, weltweit dann auch sich für Kleingärten eingesetzt, aber vor allen Dingen auch für Witwen- und Waisenversorgung und für Hungernde. Also hat die Ernährungsversorgung dann oft noch als Kriegsministerium in die Hände genommen und selber aber organisiert, selbstständig. Die Männer konnten das gar nicht mehr. Die hatten sich ja auch mit allem verrechnet, was die Versorgungslage anging. Und sie haben dann nach dem Krieg die Arbeiterbewegungsideen aufgegriffen, dieser Volkshochschulen. Das ist heute so schändlich und schäbig, dass wir heute, wir haben ja noch Stadtbibliotheken und Volkshochschulen, aber wie bezahlen die Volkshochschulen übrigens heute ihre Lehrkräfte? Das ist auch immer noch ziemlich schäbig. Das entspricht wahrscheinlich dem, was die Frau Speider früher gekriegt hat. Aber das ist wichtig zu betonen, dass es eine weltweite, also sagen wir jetzt mal eine nordeuropäische Bewegung war für die Emanzipation der Arbeiter und die nach dem Ersten Weltkrieg mit diesen Arbeiterbildungsstätten besonders sozusagen Eingang fand in die Gesellschaft. Dann können wir auch gucken, was heute bei rausgekommen ist. Bei uns ist es ja eben, wie gesagt, wird immer nicht besonders gut behandelt. Und dabei war natürlich das, was Frieden schuf, und die Leute auch wieder verwurzeln konnte.
Sind Gärten auch Heimat?
Wenn sie Flüchtlinge waren und umziehen mussten, also das Land wechseln mussten oder in einer Region waren, wo sie nicht mehr wohlgelitten waren. Das ist ja ganz egal, welche Flüchtlinge das sind. Auch im Ersten Weltkrieg, dann sind beispielsweise manche der Deutschen aus dem Elsass geflohen und mussten dann in Karlsruhe neu eingesiedelt werden und so weiter und so fort. Oder heute eben, wir haben die ganzen Fluchtbewegungen vor Augen aus Afghanistan und Syrien, aus Afrika oder jetzt aus der Ukraine. Natürlich, wenn man den Leuten ein ganz kleines Stückchen Land möglichst oder auch als Gemeinschaftsgartengruppe gibt, dann können sie sich, wie man so sagt, wieder verwurzeln in der Fremde.
Sie begleiten ja auch ein Gartenprojekt, den Rosenduftgarten, der eben ganz gezielt ein interkultureller Garten ist, der in den 90er Jahren von Frauen angelegt wurde, die aus dem im Krieg zerfallenen Jugoslawien geflüchtet sind.
Genau, also der Garten kam erst auf dem Gleis Dreieck, der Garten kam dann erst 2005, 2006 zustande. Vorher konnten sich sozusagen, sag ich jetzt mal, die Spekulanten auf Seiten der Bahn und das Land Berlin leider nicht einigen und uns zugestehen, dass wir da anfangen dürfen zu gärtnern. Aber dann war es ein Riesenerfolg und es war so schön, ja. Also wir mussten anfangs sogar auf Pflaster gärtnern, weil sich auch die künftigen Planer nicht entscheiden konnten, ob da diese albernen Steine als Denkmalschutz weggenommen werden sollten oder nicht. Aber wir haben trotzdem auf dem Pflaster wunderbare kleine Gärten hergestellt. Und wo natürlich die Flüchtlinge sich schwer taten, die Sprache zu lernen, die waren ja traumatisiert vom Krieg. Da konnte dann wenigstens, haben wir dann getanzt und Grillfeste haben immer funktioniert. Oder auch sozusagen kleine Meetings, wo man versucht hat, ein bisschen Weiterbildung zu treiben über das richtige Kompostieren und so weiter. Und das ist eine wunderbare Form, dass die Leute hier ankommen können. Das ist sowas unendlich Tröstliches in so einer neuen Gruppe. Natürlich auch dann, natürlich, wenn das Schicksal es einem beschert, in so einer neuen Gartenbewegungswelle anzukommen. Ja, das, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass alle 100 Jahre gibt es so eine besondere Gartenbewegungsbegeisterung, irgendwie um 1800, um 1900 und jetzt wieder. Und natürlich sollten das die Stadtväter und die Stadtmütter auch nutzen, weil das ist, glaube ich, sozial integrativ hoch 5. Also wenn man solche Freiräume lässt und etwas fördert, sodass sie eine Existenz haben. Also das etwas fördert heißt zum Beispiel, dass man jetzt der Rosenduftgarten, die schaffen das dank ihren Vereins Südosteuropa-Kultur, haben sie immer sozusagen ein kleines Geld, also dass auf einer halben Stelle die Gartenleiterin bezahlt werden kann, sodass sie sich in Ruhe kümmern kann. Und das heißt auch, dass sie Praktikanten annehmen kann. Das können die rein ehrenamtlichen Gärten ja kaum. Und wir haben Praktikanten aus aller Welt. Die tollsten Projekte sind da schon gelaufen. Oder dass sie Buftis betreuen können und so weiter. Also Bundesfreiwilligendienst. Mhm. Und das ist auch eine große sozial integrative Kraft von diesen Gärten. Ja? Dass Jugendliche was mitkriegen können, was man mit diesen Gärten machen kann. Das läuft ja auch international. Ich hatte zum Beispiel im Mende-Kontors-Garten habe ich eine Praktikantin aus den USA und eine aus Frankreich betreut. Nicht, weil ich die ausfindig gemacht hätte, sondern weil die bei uns ankamen, ja, und haben gefragt, können wir bei euch mitmachen für ein Jahr sogar die eine. Ja. Und ja, das ist natürlich eine ungeheure Chance, weil das auch so die Engigkeit von diesem Leben in den Vierteln, gerade der ärmeren Viertel, absolut ja aufbricht.
Das ist wahrscheinlich die Frage eher, ob man Gärten da schon den nötigen Stellenwert innerhalb der verschiedenen Nutzungskonzepte und Nutzungsbedürfnisse in der Stadt gibt.
Ja, aber eben leider noch gar nicht. Deswegen ist es super, wenn wir drüber sprechen können und bei jeder Möglichkeit. Also eigentlich wissen die ja schon, dass man die Gärten behalten muss in Berlin, aber das ist nicht das Aktiv, was dafür getan wird. Und die Investoren kommen dann sofort und wollen wieder irgendwelche Randbebauung betreiben, was man sozusagen aus Sicht der Gärtner und der Stadtbewohner, die schon da sind und die irgendwie friedlich miteinander umgehen müssen, nicht mehr befürworten kann. Die Bauleute müssen wirklich auf die Brachen gehen, die schon versiegelt sind und nicht auf Gartenflächen. Denn man dürfte ihnen keine einzige Gartenfläche, die rar genug sind, in der Stadt noch überlassen. Das müsste sozusagen generell per Gesetz verhindert werden, weil diesen Bodenaufbau, das ist ja so eine ganz lange Sache. Das wissen wir schon von Darwin, die Regenwürmer kommen nicht von heute auf morgen. Bis wir mit Humus einen Boden wieder aufgebaut haben, der sozusagen niedergewirtschaftet hat, das dauert Jahre und Jahrzehnte. Und deswegen ist es unmöglich, auch in der Stadt darf das nicht mehr fürs Bauen gegeben werden. Und diese Malls mit den riesen Parkplätzen, das ist einfach eigentlich ein Verbrechen am Klima und an uns allen, ja. Weil die Wiederverwurzelung durch die Gärten hat, da gibt es ja dieses Buch über die Gärten in Göttingen, den internationalen Gärten in Göttingen, das ist ein Beispiel, da hatten wir die Flüchtlingsgärten in Leipzig und wir auf dem Rosenduft. Da gibt es auch, glaube ich, einen Film, der interkulturelle Garten Rosenduft. Da ist Berlin sehr stolz drauf. Das ist es auch zu Recht, aber das könnten wir viel mehr solche Flächen haben für die Flüchtlinge, die alle auf uns zukommen.
Wir haben jetzt hier in Couragiert unterwegs eine knappe Stunde übers Gärtnern gesprochen und seine besondere Kraft. Die Zeit ist vorbei, in der Gärten wahrscheinlich Prestigeprojekte waren, wie das zur Zeit des Viktorianismus und zur Zeit der beginnenden Moderne war. Heute ist es dann eher die Luxusjacht, aber trotzdem stellt sich ja die Frage, ist das Gärtnern eher rückwärtsgewandt? Also man bezieht sich zurück auf eine Zeit, die gute alte Zeit, wo alles noch schön und nett war und alles wuchs und man so ein Idyll vom Landleben aufbaut. Oder ist Gärtnern was Vorwärtsschauendes, was Wegweisendes? Wie würden Sie das sehen? Vielleicht fangen Sie an, Frau Meyer-Rentschhausen.
Also ich würde sagen, das ist der absolute Glücksfall der Moderne, dass das Gärtnern jetzt wieder so viele Begeisterung auslöst bei den jungen Leuten und eigentlich bei allen, weil wir können vor allen Dingen in den Gemeinschaftsgärten, in den Städten, wo wir sie verteidigen müssen, lernen wir Demokratie, weil wir die Flächen verteidigen müssen. Wir haben auf leichtfüßige Art und Weise Kontakt mit unseren türkischen, arabischen und irgendwie, weiß ich auch nicht, russischen, französischen Communities, mit denen man sonst nicht automatisch in Kontakt kommt. Und wir lernen gemeinsam, wie man klimafreundlich gärtnern kann, wie viel mehr das Gemüse, was ohne Gift angebaut wird, ein Aroma entwickelt, das sozusagen von sich aus schmeckt, wo man dann gar keine Gewürze mehr braucht. Das alles können wir in diesen Gärten lernen. Es ist eine absolute Zukunftswissenschaft, sozusagen, das Gärtnern.
Frau Weber, auch an Sie die Frage. Sie haben sich ja mit historischen Gärten beschäftigt, von Menschen, die adlig oder mit viel Geld versehen waren und sich deswegen sehr viel leisten konnten beim Gärtnern. Wie vorwärtsschauend ist das trotzdem, sich auch mit diesen Gärten zu beschäftigen?
Es ist eine Zukunftsaktion. Es ist etwas, man macht etwas zusammen, man arbeitet mit der Natur, man ist ein Teil der Natur und wir sind ein Teil der Natur. Ich denke, das ist unheimlich in die Zukunft blickend. Natürlich ist ein Aspekt dabei, dass man sich zurücksehnt, dass man ein Stückchen vom Paradies möchte, aber das ist ja nichts Schlechtes. Wenn Paradies wieder aufbauen heißt, wir sind zusammen, wir helfen einander und da kann man sich nur helfen. Wenn man einmal eine Hacke vielleicht, die ist kaputt gegangen oder der Spaten ist abgebrochen, dann fragt man den Gartennachbarn, du kannst mir helfen, gibst du mir deine? Was ist das anderes als Gemeinschaft? Also ich glaube, ein Garten, der lehrt wirklich Geduld und Gemeinschaft und auch ein bisschen Vertrauen, dass wir eine Stärke haben. Und das ist ein wunderbarer Satz, den ich mal gelesen habe von Hildegard von Bingen. Es gibt eine Kraft aus der Ewigkeit und diese Kraft ist grün. Und das finde ich ein wunderbarer Spruch fürs Gärtnern.
Frauen und ihre Gärten. Das war eine Stunde über Fülle, über Rückzugsorte und über gärtnerische Selbstermächtigung. Ganz herzlichen Dank an meine Gesprächspartnerin Elisabeth Meyer-Renschhausen und Editha Weber. Porträts der drei Gärtnerinnen Gertrude Jekyll, Vita Sackville-West und Constance Spry finden Sie in dem kleinen Buch Gartenkünstlerinnen von Editha Weber, das gerade bei Ebersbach und Simon erschienen ist. Und das Garden Museum in London hat wegen Corona viele Teile seiner Ausstellung zu Constance Spry online zugänglich gemacht. Unter gardenmuseum.org.uk können Sie sich so einen Eindruck davon verschaffen, was Blumenschmuck in der englischen Oberschicht wirklich bedeutete. Diese Infos finden Sie natürlich auch online auf RBB Kultur unter Couragiert unterwegs. Die Redakteurin war Michaela Gericke, für den Ton verantwortlich war Angelika Schäfer. Ich bin Kirsten Dietrich, machen Sie es gut.